Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted, die Hangover Edition, wenn man so möchte, weil wir nehmen auf am Freitag um 14 Uhr und der Mann, mit dem ich jetzt hier heute den Podcast aufnehme und ich haben uns zusammen die Nacht um die Ohren geschlagen, um das Eröffnungsspiel der NFL zu verfolgen. Und damit begrüße ich meinen Podcastpartner für die heutige Folge. Moin Finn.
Servus.
Bist du wieder fit?
Ja. Bin wieder fit. Hab ja jetzt auch ein paar Minuten länger geschlafen als du, muss man dazu sagen.
Das stimmt. Finn hat es nämlich nicht ganz geschafft. Da kickte dann irgendwann die Müdigkeit. Da konnte auch ein gewisses energetisches Getränk am Ende nicht mehr viel retten. Aber so ist das manchmal. Kennt jeder Football-Fan. Jeder Football-Fan ist schon mal auf der Couch eingepennt beim Nachtsgucken. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Wir wollen natürlich auch über das Spiel reden von heute Nacht. Also für uns heute Nacht. Wie gesagt, wir nehmen Freitagvormittag auf. Reden aber vorher nochmal über ein paar News, die Woche passiert sind. Und das sind eigentlich alles Vertragsverlängerungen. Die ersten beiden werde ich jetzt einfach nur kurz einmal anschneiden, dass ihr es mal gehört habt. Die Steelers verlängern mit Defensive Tackle Cam Hayward für 3 Jahre und die Commanders verlängern mit Offensive Tackle Sam Cosmi. Über 4 Jahre ist in beiden Fällen, glaube ich, relativ schnell abgegolten, ist ein sinniger Move, sind Leistungsträger, macht Sinn. Der Move, über den wir kurz aber noch reden wollen oder müssen, aufgrund meines Teams, und ich war sehr glücklich damit, muss ich sagen. Ich glaube, Finn kann diese Glücksempfinden nachempfinden von der Vertragsverlängerung von Justin Jefferson, wenn Leistungsträger gehalten werden. Denn die Denver Broncos verlängern mit Cornerback Patrick Surtain über 4 Jahre 96 Millionen und machen ihn damit zum bestbezahltesten Cornerback der Liga. Bevor ich hier jetzt dann aus der Fanbrille das Ganze einmal angucke, würde mich interessieren, Finn, was sagst du denn aus neutraler Sicht? Ist das ein sinnvoller Deal oder nicht so?
Gut, wenn du einen 24-jährigen Cornerback hast, der vielleicht der beste der Liga ist, dann ist das so ein Spieler, den du eigentlich halt bezahlen musst. Mhm. Wenn du so ein Talent hast, dann musst du halt alles dafür geben, dass du das bei dir auch im Team behältst. Deswegen kann man den Deal an sich hier nicht groß kritisieren. Ist ein sehr, sehr guter Deal. Ist halt das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist halt sehr, sehr teuer, ne? Der hat den Cornerback-Markt ja gleich mal um 3 Millionen nach oben geschraubt.
Ja.
Aber gut, das ist dann, wie gesagt, auch wahrscheinlich der Preis, den man eben dann bezahlen muss, wenn man so einen Spieler wie Patrick Surtain halten will. Von daher gibt es jetzt nichts groß gegen einzuwenden.
Absolut, ich gehe da auch als Fan voll mit dir mit. Patrick Surtain ist einer der wenigen Spieler in den letzten Jahren, die konstant Leistung gebracht haben. Soll jetzt im Rebuild, den Denver gerade durchläuft, ja auch ein Cornerstone sein. Und dann bin ich voll bei dir, musst du ihn bezahlen. Und vielleicht ist es sogar schlauer, ihn jetzt schon zu bezahlen, als am Ende kommen dir die Jets zuvor mit Sauce Gardner. Und du musst am Ende noch 3, 4, 5 Millionen mehr drauflegen pro Jahr. Also der Deal könnte in einem Jahr auch richtig gut aussehen, wenn dann so Leute wie ein Sauce Gardner, vielleicht auch ein Witherspoon ihre Verträge kriegen. Könnte der Deal wirklich gut aussehen. Klar, schraubt den Markt nach oben. Auf der anderen Seite steigt der Cap auch jedes Jahr. Und die Liga nimmt auch gefühlt immer mehr Kohle ein. Da gibt es ja auch kein Ende der Blase irgendwie. Und dann finde ich es auch okay, dass man die Cornerbacks da ein bisschen anpasst. Markttechnisch ist nun mal eine wichtige Position. Wie gesagt, Pat Surtain, absoluter Leistungsträger, verdient. Für mich ist er natürlich der beste Cornerback der Liga. Ich kann verstehen, wenn alle da draußen sagen, er ist auf jeden Fall Top 3. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Und alles Weitere muss er jetzt auf dem Platz liefern. Jetzt hat er seine
Kohle bekommen. Ist natürlich auch sehr früh dran mit dem Deal, ne? Hat ja eigentlich noch 2 Jahre Vertrag mit der 5-Jahres-Option auch.
Ja, aber der Vertrag, so wie ich es mitbekommen habe, fängt ja auch erst an, dann zu laufen. Also wenn diese 2 Jahre rum sind.
Ja, das meine ich ja. Also die 4 Jahre fangen erst ab 2026 an. Genau. Deswegen ist jetzt quasi ja noch 6 Jahre unter Vertrag. Und ist ja jetzt so auch, dass Jamal Chase, der war ja im selben Jahr gedraftet worden, dass er auch seinen neuen Vertrag will. War ja bei Jefferson letztes Jahr genau das Gleiche, dass der nach 3 Jahren dann schon da Vertragsverhandlungen geführt hat. Hat damals dann ja noch nicht funktioniert. Deswegen ist jetzt eigentlich auch schon gar nicht mal so üblich, dass man eben nach 3 Jahren schon bezahlt wird.
Das ist irgendwie ein neuer Trend, ne, der sich in der Liga festsetzt, dass die Spieler, die nach 3 Jahren liefern, sagen, hier, jetzt will ich aber auch nicht mehr Rookie-Geld verdienen. Ich finde, für Denver ist es total sinnvoll, weil du hast ihn jetzt noch 2 Jahre auf einem, du hast ihn jetzt 1 Jahr noch wahrscheinlich auf einem relativ günstigen Rookie-Deal, dann zahlst du 1 Jahr ein bisschen mehr durch die 50-Option und dann hast du ihn ja erstmal auf wahrscheinlich 1-2 Jahren auch auf einem, in Anführungsstrichen, geringeren Gehaltsniveau, weil diese Verträge ja auch so gestaffelt sind, dass sie hinten raus immer mehr werden und in den ersten Jahren viel mit Signing-Bonus geregelt wird. Also ich glaube, aus Roster-Bildungssicht ist das für Denver gar nicht so ein unschlauer Deal, ehrlicherweise, weil der Cap-Hit wahrscheinlich jetzt so die nächsten 3,5 Jahre überschaubar sein wird, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Gut, machen wir weiter und reden über das Spiel von heute Nacht. Die Kansas City Chiefs und die Baltimore Ravens eröffnen die Saison. Am Ende gewinnt Kansas City als amtierender Super Bowl Champion mit 27-20. Ich habe so ein paar Punkte mitgebracht zum Spiel, über die ich mit dir reden möchte, Finn. Und das erste, worüber wir natürlich reden müssen, ist dieses krasse Finish dieses Spiels und die Fußspitze von Isaiah Likely. Wie bitter war das bitte für die Ravens, oder?
Ja, es war sehr, sehr bitter natürlich. Hab irgendwo gelesen, dass irgendwer meinte, dass das trotzdem zählen sollte, weil der Zeh ja innerhalb des Fußes quasi noch inbounds war. Weiß jetzt nicht, was man davon halten soll. Aber ja, ne, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn du dann mit irgendwie einem Zentimeter out of bounds bist. Und ist natürlich auch noch umso bitter, wenn man bedenkt, dass davor Lamar Jackson 1-2 Plays hatte, wo er gechoked hat, wenn man so will. Das Play davor war ja Zay Flowers einmal komplett offen, den er dann verfehlt hat.
Ja.
Das Play davor war ja Isaiah Likely auch schon mal in einer Corner von der Endzone relativ frei. Der Ball war dann aber relativ lange in der Luft, sodass der dann den Ball auch nicht fangen konnte.
Ja,
Dementsprechend dann mit dem Ausgang, den das Spiel jetzt dann letztlich genommen hat, natürlich extrem bitter.
Ja, gebe ich dir voll recht. Auch mit dem, also ich glaube, das Play, worüber sich die Ravens mehr abfacken werden, du hast es schon gerade gesagt, wird dieses Zay Flowers Play sein. Weil du hast ihn völlig wide open. Da ist ja wirklich nichts drumherum an Cornerbacks. Ich habe es mir morgen auch extra nochmal angeguckt. Und ich glaube, Lamar kriegt eine Hand auf den Ball irgendwie, ne? Oder irgendwer kriegt eine Hand da dran. Weil eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Lamar so einen Ball nicht trifft. Aber das war schon sehr bitter. Ja, und also ja, Likely hast du auch richtig analysiert. Das erste Play, da ist Lamar auch zu weit, glaube ich, in die andere Seite unterwegs, kriegt seine Füße auch gar nicht mehr richtig gesettelt, um da einen vernünftigen Ball zu platzieren. Ja. Aber auf der anderen Seite möchte ich an dem Punkt auch sagen, eigentlich, ich weiß nicht, irgendwie wäre es auch das unverdiente Ende für die Chiefs gewesen in diesem Spiel, oder? Weil letztendlich waren die Chiefs das ganze Spiel oben auf. Also ich habe nicht einmal in diesem Spiel dieses Gefühl gehabt, da, hier ist jetzt der Kipppunkt und der Kipppunkt wäre halt dann wirklich erst in den letzten 10 Sekunden gewesen. Dann auch irgendwo gerechtfertigt, weil Baltimore ja einen starken Drive dahin gelegt hat, mit angeführt von Lamar Jackson, aber keine Ahnung, für mich wäre es irgendwie so gewesen, dass ich sage, boah, geht schon in Ordnung, finde ich, unterm Strich, dass Kansas City das Ding gewonnen hat.
Ja, oder das auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Dann, Kansas City ist ein gutes Stichwort. Finn, ich habe es schon 2-3 Mal gestern zu dir gesagt, während wir geguckt haben. Deswegen würde dich die Frage wahrscheinlich wenig überraschen, aber kann man diese Kansas City Chiefs Offense überhaupt so richtig aufhalten dieses Jahr?
Ja, solange du Patrick Mahomes hast, wird es wahrscheinlich schwer, da eine andere Antwort als Nein zu finden.
Ja.
Klar gab es jetzt auch in der Vergangenheit immer mal Spiele, wo die Chiefs Probleme gehabt haben. Letztes Jahr hatte man ja auch anfangs gesagt, dass die Receiver halt Probleme machen und da war die Chiefs aber jetzt ja auch nicht rund in einigen Spielen und am Ende haben sie den Super Bowl gewonnen. Deswegen kann man ja eigentlich keine andere Antwort als Nein finden, zumal man ja auch gestern irgendwie gesehen hat, dass ein Xavier Worthy da in die Offense direkt mal reinspaziert ist mit 2 Touchdowns, auch wenn er nur 3 Touches insgesamt hatte. Das ist Rashee Rice, der nicht gesperrt wurde, noch nicht. über 100 Yards erzielt hat, der da auch nach dem Catch sehr gut ausgesehen hat.
Ja, total.
Deshalb, ist, glaube ich, aus Perspektive der gesamten Liga das erstmal kein gutes Zeichen, dass die Chiefs dann gestern doch wieder ganz gut performt haben.
Ja, absolut. Also wenn man sich mal einfach die Playmaker anguckt, hast du schon gesagt, Rashee Rice hat überzeugt, mehr als überzeugt, ehrlicherweise. Xavier Worthy hat zwei Plays, aber beides halt absolute Big Plays, ein Touchdown dabei, ne? Patrick Mahomes überzeugt, hat halt wieder seine Magic Moments, wo er bei einem langen Third Down auf einmal 20 Minuten scrambled und den Pass dann auf einmal anbringt für 20 Yard Play und aus dritten und 12 und eigentlich sicherer Sack und Punt wird dann auf einmal First Down. Und ich fand auch zumindest, vielleicht ist das auch Bias wegen diesem Xavier Worthy Touchdown, aber ich fand insgesamt das Play Calling der Chiefs im Vergleich zu letzten Jahr, da haben sie sehr dran gearbeitet, fand ich, in der Offseason. Das wirkte sehr kreativ und sehr durchdacht, die Stärken ihrer Playmaker auch wirklich einzusetzen und nicht. Ich fand, letztes Jahr hat es so Momente gehabt während der Regular Season, wo ich das Gefühl hatte, sie waren halt so, naja, Mahomes und Yalla, wie man so schön sagt, ne? Wird schon irgendwie passen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass das Matt Nagy sich im Sommer hingesetzt hat mit Andy Reid und die echt was sich dachten, guck, wir haben X, Y, Z, die haben die und die Stärken. Und das spielen wir jetzt mal komplett aus. Und wenn die das, man sagt ja immer, das erste Spiel ist immer das schwerste. Wenn das jetzt das schwerste Spiel für Kansas City war, ja, dann gute Nacht, Marie, wirklich.
Ja.
Also offensiv jetzt gesehen. Der nächste Talking Point, Finn, über den wir kurz reden können. Lamar Jackson gegen Patrick Mahomes. Ist das mit das größte Duell um den MVP dieses Jahr?
Jetzt weiß ich natürlich nicht, gegen wen die. Meinst du das 1-zu-1-Duell oder das Spiel zwischen den Ravens und den Kansas oder den Chiefs?
Nee, ich meine, haben wir mit Lamar und Mahomes gestern, auch bedingt auf ihren Performances, die zwei mitgrößten MVP-Kandidaten für die Saison gesehen? Jetzt schon.
Ja, gut, mit dem amtierenden MVP und Patrick Mahomes, der auch schon zweimal MVP geworden ist. Ist das jetzt keine Raketenwissenschaft festzustellen, dass die auch in diesem Jahr wieder zu den heißen MVP-Kandidaten gehören werden.
Mhm.
Deswegen ist das natürlich eine Antwort, die man an der Stelle auch mit Ja beantworten muss. Sicherlich gibt es dieses Jahr aber natürlich auch noch ein paar andere Kandidaten, die man in die MVP-Konversation mit reinbeziehen muss. Ich gucke gerade mal den Schedule von den Chiefs nach. Da spielt man in Woche 16 zum Beispiel gegen Houston. Wer weiß, wie weit in Woche 16 die MVP-Konversation um den CJ Stroud angeheizt wurde. Nächste Woche spielen die Chiefs gegen Cincinnati. Da wird es dann ein Duell mit Joe Burrow geben, der ja auch vielleicht mal ein Anwärter sein könnte. Deswegen sind Lamar Jackson und Patrick Mahomes natürlich erstmal die Creme de la Creme in der Hinsicht. Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, dass das gestern jetzt nicht zwingend eine MVP-Performance gewesen ist, vor allem von Lamar Jackson.
Nee, das wahrscheinlich nicht, aber was ich bei beiden finde, was man gesehen hat, ist, dass beide in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen. Wir haben ja genug Quarterbacks in der Liga, wo wir sind, wo wir immer sagen, guck mal, die sind super in ihrem System, in dem sie da spielen. Und solange das läuft, ich denke jetzt an so Leute wie Jared Goff zum Beispiel. Solange das läuft, funktionieren die, aber ich weiß jetzt nicht, ob ein Jared Goff dir mit dem Rücken zur Wand das Spiel gewinnt. Und Lamar Jackson hat es jetzt nicht gefinisht, aber er hat sie ja in die Position überhaupt gebracht. Also mir fallen genug Quarterbacks in dieser Liga ein, die sie gar nicht erst an diesen Punkt gebracht hätten.
Das ist auch schon wieder absurd. Ne? Der Typ hat wieder 270 Passing Yards und 122 Rushing Yards. Er hat fast 400 Total Yards. Und hat ja auch irgendwie in der zweiten Halbzeit so quasi den Alleinunterhalter gespielt im Rushing Game, auch mehr oder weniger. Deswegen ist das so ein bisschen absurd, da jetzt dann davon zu sprechen, dass Lamar Jackson jetzt gar nicht mal so ein gutes Spiel hatte. Lag natürlich dann vor allem an seiner Passing Performance, wo er auch ein paar Pässe dann deutlich verfehlt hat.
Ja.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Das Pass- und Laufspiel der Ravens ist für den vorletzten Punkt zum Spiel eine ganz gute Überleitung. Sehen wir jetzt dieses Jahr viel mehr Likely und Justice Hill statt Derrick Henry und Mark Andrews, so wie es gestern war? Ich habe die Zahlen für dich extra mitgebracht. Isaiah Likely, 9 Catches für 111 Yards und einen Touchdown. Mark Andrews dagegen, 2 Catches, 14 Yards. Und bei den Running Backs war es so, dass Justice Hill jetzt nicht der krasse Runner war im Vergleich zu Henry. Hill hatte einen Run für 3 Yards, Henry hatte 13 Runs für 46 Yards. Aber Hill hatte 6 Catches für 52 Yards und zumindest in meiner optischen Wahrnehmung hatte ich das Gefühl, dass Derrick Henry sehr oft in der Red Zone irgendwie, abgesehen von diesem ersten Drive, gar nicht stattgefunden hat, nicht auf dem Feld war und auch bei vielen Third Downs eher Hill auf dem Platz war. Wie siehst denn du das?
Ja, also die Chiefs Defense natürlich jetzt auch, weiß man nicht, ob das irgendein Maßstab ist, weil das natürlich auch eine sehr, sehr gute Defense ist. Ja. Deswegen wird es da sicherlich auch Spiele geben, in denen das ein bisschen anders aussieht und Derrick Henry wieder ein bisschen eine bessere Performance auflegen wird. Mhm. Würde ich mir jetzt erstmal keine großen Sorgen machen. Bei Likely und Andrews geht im Grunde genau das Gleiche. Also ich glaube jetzt nicht, dass jede Woche Isaiah Likely da 10 Catches annähernd hat für über 100 Yards und Andrews mit 2. Sicherlich kann man sagen, dass Isaiah Likely sich da jetzt dann mittlerweile auch verdient hat, ein paar von den Targets von Andrews zu bekommen.
Ja, absolut.
Und mit Andrews und Likely hat man dann ein sehr, sehr gutes Tight End Duo. Was mir persönlich aber jetzt dann bei Isaiah Likely die Frage, die ich jetzt an dich hätte, was meinst du, oder wie ärgerlich ist es, wenn man 26 Punkte in Fantasy auf der Bank lässt?
Ah, jetzt bist du fies, ja. Ja, es ist absoluter Pain. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch noch nicht überwunden. Ich hoffe einfach, dass ich am Ende nicht irgendwie mit 12 Punkten verliere und mir dann einreden muss, ja, mit den 26 Punkten hätte ich das Spiel gewonnen. Weil das wäre übel. Dann will ich lieber mit 26 plus verlieren, damit ich am Ende, oder halt der Differenz zwischen, ich kann ja sagen, mein Fantasy-Tight-End für die Woche ist Kate Otten, dann will ich lieber höher verlieren, als die Differenz zwischen Otten und Likely am Ende des Spieltags wird, damit ich mir einreden kann, gut, es hätte eh nichts geändert. Also ich glaube, von meiner Laune am Dienstag hängt sehr viel davon ab, ehrlicherweise. Es war halt nicht so vorhersehbar, ne? Es kam für mich ehrlicherweise so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, dass Mark Andrews so wenig eingesetzt wurde und also ja Likely so viel. Weil ich habe Likely ja jetzt schon ein Jahr in unserer Fantasy-Liga und es war letztes Jahr auch so, dass Likely dann 2-3 Spiele hatte, wo der richtig krass war. Aber dann halt 13 andere oder 14 andere, die halt Garbage waren, ne? Also dann so 4-5 Punkte. Und deswegen hatte ich mich dafür entschieden, ihn jetzt in Woche 1 noch nicht starten zu lassen. Kann nicht garantieren, dass ich ihn in Woche 2 nicht erwäge, aufzustellen.
Ja, wobei wahrscheinlich will das an so ein Spiel, wo Isaiah Likely abgemeldet ist, hat 3 Catches für 25 Yards oder so.
Und Kate Otten fängt parallel 2 Touchdowns. Genau, das wird sein. Das ist so mein Fantasy-Football-Leben zusammengefasst, Finn. Sehr gut. Ja, nee, ich bin bei dir, um nochmal kurz auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich glaube, dass wir Derrick Henry noch mehr sehen werden. Justice Hill war halt einfach auch letztes Jahr bei dem Team dabei. Scheint auch so ein bisschen der Third-Down-Back zu sein für das Team. Und bei Likely und Andrews gehe ich auch mit dir mit, dass ich glaube, dass wahrscheinlich jetzt so langsam aber sicher die Transition losgeht. Dass Likely immer mehr Snaps nimmt von Andrews. Und irgendwann, vielleicht sogar schon diese Saison, spätestens nächste, habe ich so ein Gefühl, könnte Likely dann halt auch übernehmen, ne? Weil jünger, weniger verletzungsanfällig, wahrscheinlich auch günstiger, oder definitiv deutlich günstiger. Abschließend zu dem Spiel, bevor wir zum Blick auf den Sonntag und die Tage danach kommen, Finn. Was, wenn du willst, kannst du irgendwas festmachen, für was hat für dich das Spiel zugunsten von Kansas City entschieden?
Ist eine gute Frage. Mhm. Was hat das Spiel zugunsten von Kansas City entschieden? Ja.
Ich kann dich auch ein bisschen retten, wenn du möchtest. Erstmal mein Take vorstellen.
Ja, mach mal, ich überlege mir mal was.
Weil ich, wenn man sich so ein bisschen die Statistik anguckt, Turnover hat keiner das Battle gewonnen. Da sind wir bei 1-1. Bei der Red Zone Effizienz Kansas City 1 von 3 Drives, Baltimore 1 von 4. Sind sie ähnlich schlecht gewesen letzte? Oder die Defense ist ähnlich gut. Die Ravens waren sogar besser, was für ausgespielte Third Downs betrifft und auch bei Strafen, obwohl es da ja diese Diskrepanz gibt zwischen der Art, wie sich Jawan Taylor aufstellt und der Art, wie die O-Liner von den Ravens gestern Nacht bestraft wurden. Auch nur 6-7, also gegen die Ravens. Was ich finde, wenn ich es festmachen muss, ist, den Ravens haben einfach diese Big Plays gefehlt, die Kansas City hatte. Diese Pässe, die hatten das einmal mit Isaiah Likely und dann mit Rashad Bateman im letzten Drive. Aber in der Halbzeit 1 fällt mir jetzt kein riesen Big Play ein. Und bei den Chiefs habe ich jetzt locker 3, 4, 5 Stück im Kopf. Und dadurch hatte Kansas City halt öfter mal die Downs dann in der Hälfte von Baltimore. Und das hat dann halt auch gereicht für ein Field Goal. So. Und bei Baltimore war dann der Third Down, der nicht ausgespielt wurde, dann eher auch in der eigenen Hälfte, was dann zu einem Punt geführt hat. Das ist ja so das, woran ich es festmache, dass Baltimore einfach diese Big Plays gefehlt haben.
Ist ein guter Call. Das unterstreichen auch die Yards per Pass Attempt Werte. Da haben die Ravens 6,4 und die Chiefs 9,4.
Ja, schon Yards mehr, ne?
Da, man denkt jetzt da vor allem natürlich auch an irgendwie zwei, drei Inbreaking Routes von Rashee Rice, der dann da Yards after Catch noch gesammelt hat.
Ja.
Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Antwort auf die Frage.
Absolut. Gut, dann machen wir einen Schuh draus. Wir werden jetzt keinen Blick, das sage ich direkt, wenn wir zu den Topspielen kommen, auf das Spiel von heute Nacht werfen, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wann wir diese Folge hier rausbringen und beziehungsweise auch, wann ihr das hier hört. Und wir nicht wollen, dass am Ende 10, 15 Minuten dann, auch wenn Tom auch jetzt gerade nicht da ist, für das Packers-Eagles-Spiel draufgehen, was am Ende vielleicht schon gespielt wurde, wenn ihr das hier hört. Deswegen werden wir das am Ende einfach nur tippen und dann wisst ihr schon, wenn ihr die Folge dann nach dem Spiel hören solltet, wisst ihr schon, ob wir richtig getippt haben oder ob wir da ein bisschen idiotisch unterwegs waren. Finn, unsere Top-Spiel-Preview endlich wieder und du darfst direkt anfangen mit deiner Herzensmannschaft. Sonntag, 19 Uhr, auch das Spiel bei RTL. Da möchte ich, bevor wir darüber reden, möchte ich dann gleich von dir wissen, ob du es bei RTL gucken wirst. Die Minnesota Vikings sind zu Gast bei den New York Giants. Also, RTL oder Game Pass?
Das werde ich mir, glaube ich, ganz genüsslich mal auf Englisch anhören. So wie jedes andere Spiel auch.
Ja, ich wollte gerade sagen, das machst du sehr häufig.
Deswegen wird da der Game Pass angeschmissen. Kostet ja auch nicht umsonst einen gewissen Betrag, ne? Dann muss man das auch ausnutzen.
Und dann Red Zone parallel, oder?
Da gehe ich von aus, ja.
Jawohl. Dann ja jetzt auch, doch mal. Oder sag erst mal.
Ja, Woche 1, gut, Red Zone wird natürlich jede Woche angeworfen. Aber insbesondere Woche 1 natürlich ist das eine tolle Sache, wenn man da ein paar Spiele nebenbei sich angucken kann.
Wenn wir die schöne Octobox haben. Da freut man sich doch immer drauf. Finn! Dann, jetzt darfst du. Führ uns doch mal durchs Matchup und sag uns, warum du, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du das sagen wirst, glaubst, dass die Vikings dieses Spiel gewinnen werden.
Ist das so? Ja gut, kann ich vielleicht vorne wegnehmen. Ich tippe natürlich auf die Vikings. Vikings sind auch tatsächlich auswärts in New York 1,5 Punkte Favorit. Das Spiel, das trotz natürlich irgendwo im Grunde nur so vor Storylines und interessanten Geschichten. Grundsätzlich ist das auf jedes Spiel in Woche 1 zutreffend. Immer natürlich neue Teams, wo sich viel verändert hat, wo man ein Auge drauf hat, was da so die Veränderungen bewirken und wie die Teams dann eben neu formiert performen. Deswegen ist das jetzt natürlich kein Fakt oder kein Merkmal, der ausschließlich auf die Giants und die Vikings zutrifft. Gibt natürlich trotzdem ein paar Punkte hier in diesem Spiel, die relativ entscheidend dann letztlich auch darüber sein werden, wie das Spiel am Ende ausgeht. Der erste Punkt ist die Giants Defensive Line gegen die Vikings Offensive Line natürlich. Mit Brian Burns haben die Giants bekanntermaßen sich dann sehr, sehr spannenden Defensive End rangeholt. Nach Ansicht von Tim ist das der zukünftige Defensive Player of the Year. War doch so, glaube ich, ne?
Nein, das war ich nicht. Das müsste mein Tom gewesen sein. Ich habe Miles
Garrett. Hast du nicht irgendeinen Call mit Brian Burns?
Ich habe gesagt, dass der deutlich besser sein wird, aber in der Way Too Early hatte ich Miles Garrett.
Na gut. Ist auch hinfällig, weil der wird nämlich abgeschaltet am Wochenende von Christian Derisaw. Selbiges gilt auf der anderen Seite für Thibodeau, der gegen Brian O'Neill antritt. Was ich damit sagen will, über die Edge-Position mache ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen, weil die Vikings da natürlich eines der spannendsten Tackle-Duos der Liga haben, gilt wahrscheinlich in vielen anderen Spielen auch. Was natürlich dann eher Sorgen bereitet, ist Dexter Lawrence gegen die Interior Offensive Line von den Vikings. Sam Darnold ist da natürlich ein Punkt, den man ansprechen muss. Erstmal, wie geht der um mit dem Pass Rush der Giants? Wie ist die Connection mit Jefferson, mit Addison? Bei Addison kann man schon mal sagen, dass der sich in dem Joint Practices gegen die Browns am Knöchel verletzt hat und hat jetzt die Tage im Interview nach dem Training auch geäußert, dass das ein High Ankle Sprain gewesen ist. Aber hat gleichzeitig auch gesagt, dass er auf jeden Fall am Wochenende spielen wird. Und das wird natürlich auch nicht unerheblich sein. Insbesondere gegen eine Secondary der Giants, die relativ jung ist, relativ unerfahren noch, dass du eben mit Jefferson und Addison deine Nummer 1 und Nummer 2 zur Verfügung hast. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Keypunkt sein wird, dass die jetzt beispielsweise nicht nur Jefferson aus dem Spiel nehmen müssen, sondern dass dann Addison dann eben diese Räume auch nutzen wird. Jalen Naylor, Nummer 3 Receiver, ist unglaublich spielt, auch der ist am Knöchel verletzt. Da weiß man noch nicht, wie da der Stand der Dinge ist, so hundertprozentig. Aaron Jones freue ich mich natürlich drauf, wie seine erste Performance im Trikot der Vikings aussieht. Inwiefern er auch vielleicht im Passing-Game eingebunden wird. Wie gesagt, sind alles natürlich relativ viele Fragen, die in Woche 1 jetzt erstmal aufkommen, die es dann in der nächsten Woche vielleicht beantwortet zu werden gilt, wo man vielleicht auch dann schon ein paar mehr Antworten drauf hat. Und das würde ich sagen, können wir die Seite des Balls einmal wechseln. Da ist im Endeffekt genau das Gleiche zutreffend. Hier vielleicht noch mehr als auf der anderen Seite. Die Giants hatten ja letztes Jahr bekanntermaßen auch die wahrscheinlich schlechteste Offensive Line der Liga. Haben sich da ja auch dementsprechend verstärkt. Haben wir auch angesprochen schon in den Division Previews. Und da ist natürlich die Frage, wie die Giants Daniel Jones protecten wollen, der auch unter Druck steht in der laufenden Saison, dass der nochmal eine Chance auf Starting Quarterback bekommt. Ansonsten wird das wahrscheinlich das letzte Jahr von Daniel Jones jetzt dann im Trikot der New York Giants gewesen sein. Und ist natürlich für die Giants Offensive Line gleich mal ein absolut spannendes Duell gegen eine Defense von Brian Flores, die wahrscheinlich erneut wieder sehr, sehr aggressiv auflaufen wird, die sehr, sehr viel blitzen wird. Und mit Jonathan Greenard, Dallas Turner, Van Ginkel, den neuen Defensive Tackles, um Jerry Tillery und Drake Rodriguez, den Rookie, neu formierte Defensive Line. Auch da wird der Fokus natürlich vor allem in meiner Perspektive drauf liegen, insbesondere darauf, wie Dallas Turner sich in seinem ersten Spiel in der NFL schlagen wird. Dasselbe gilt auf der anderen Seite für Malik Nabers, ehrlich gesagt, auch wenn er jetzt natürlich im Trikot der Giants dann aufläuft und wahrscheinlich den Vikings auch hier und da ein paar Probleme bereiten wird, freue ich mich auch drauf, ein bisschen Malik Nabers zu sehen, weil es ist halt einfach ein sehr, sehr spannender Receiver. Bin mal auch gespannt, was sich die Vikings da überlegt haben, ob Stephon Gilmore den gleich mal beackern wird. Im Endeffekt ist das eigentlich schon grob, was man erstmal sagen kann. Und ich glaube am Ende des Tages aber, dass die Vikings vielleicht dann doch noch den Ticken besser sind. Dann werden wir sehen, ob sich das dann bewahrheitet in den nächsten paar Tagen.
Das ist richtig. Ja, zum Thema Daniel Jones, ich meine, der Junge tut jetzt alles, ne? Er hat jetzt auch seinen Riss hochgefahren, sein Riss-Game mit dem Bart. Eine gewisse K.A. aus den USA hat das ja schon, K.A.-Punkt hat das ja schon überzeugt, so wie wir es gehört haben. Wie man munkelt in den Tiefen des Internets, genug davon. Also im Zweifel, wenn es mit Kay Adams nicht klappen sollte, jetzt habe ich es gesagt, und mit den Giants auch nicht, keine Ahnung, Daniel Jones als amerikanischer Bachelor, ist auch eine Karriere. ich habe bei diesem Spiel, wenn man es gucken sollte, und ich bin auch auf einer Football-Watch-Party eingeladen am Sonntag, von Leuten, die zum London-Spiel der Vikings gehen. Keine Vikings-Fans, da haben Finn und ich schon drüber geredet, aber die sind auf jeden Fall interessiert, das Spiel logischerweise zu gucken im 19-Uhr-Slot, weil die natürlich da mindestens ein Team jetzt sehen wollen, was sie dann auch sehen. Ich habe Angst, dass das echt dröge werden kann. Also ich glaube, entweder das wird ein krasseres Offensivfeuerwerk, als wir jetzt beide damit rechnen, oder das wird am Ende so ein 13-10, weil beide Offenses irgendwie den Fuß nicht aufs Gaspedal bekommen. Vor allem aufgrund der Quarterbacks. Und das wird so ein Punt-Festival, weißt du? Davor habe ich halt Schiss. Dass das so ein relativ dröges Punt-Festival wird, was erst hinten raus einfach dadurch Spannung bekommt, dass es halt eng bleibt. Weißt du?
Ich muss, kann ich verstehen. Ich muss persönlich sagen, dass ich irgendwie gefühlt mich ein bisschen vielleicht auch zu sehr hochhypen lasse wieder und irgendwie das Gefühl habe, dass Sam Darnold nicht so kacke ist, wie viele denken.
Aber das ist klar, das würde jeder von uns tun.
Liegt vielleicht auch daran, dass ich von der Preseason von den Vikings halt fast gar nichts gesehen habe. Mhm. Und das, was ich gesehen habe, war aber dann ja auch vor allem im ersten Spiel, wo Sam Darnold einen Drive gespielt hat und 1, 2, 3 richtig gute Bälle geworfen hat. Ich bin natürlich auch ein großer Jefferson-Fan und ich habe auch das Vertrauen in den Kollegen, dass der Sam Darnold halt definitiv auch nochmal besser machen wird. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich finde halt irgendwie ganz spannend. Letztes Jahr bei den Buccaneers haben ja auch alle gesagt, boah, Buccaneers, scheiße, letzter Platz, die werden 4 Siege holen oder so. Ja. Am Ende haben sie halt, sind sie halt bis in eine Divisional Round gekommen, nur weil Baker Mayfield halt ein überraschend gutes Jahr hatte. Und die Vikings, völlig zu Recht, sehen natürlich auch alle die Vikings im Moment wahrscheinlich auf Platz 4 in der Division mit 6, 7 Siegen. Und immer noch mit 6, 7 Siegen mit Sam Darnold auf Quarterback. Deswegen, Sam Darnold, wahrscheinlich, wir haben es oft genug gesagt, die besten Umstände als Starter. Mal gucken, ob der da was draus machen kann.
Ja, der Ball liegt bei ihm, ehrlicherweise. Das ist jetzt, glaube ich, auch sein letzter Shot, wenn man ehrlich sein muss, nach New York, nach den Panthers. Aber bei beiden Stationen hat er ja Momente gehabt, wo man gesehen hat, was Sam Darnold hätte sein können in der NFL. So ein High-Level-Game-Manager. Und ich glaube, dass O'Connell schon die Fähigkeiten mitbringt, um das aus Sam Darnold rauszukitzeln, ehrlicherweise, an offensiver Play-Calling-Qualität. Glaube ich, dass Sam Darnold nochmal eine gute Saison in sich hat? Leider nicht. Glaube ich, dass ihr jetzt die Giants schlagt, das schon. Also da glaube ich, wirklich leider, dass es dieses dröge Spiel wird. So ein 16-13 oder so vielleicht am Ende. Aber ich sehe euch da gewinnen. Weil dann überwiegt der Faktor Justin Jefferson dann schon für mich, ehrlicherweise.
Mir würde es tatsächlich aber auch reichen, wenn die das Ding am Ende 13-10 gewinnen und wir haben eine Defense auf dem Platz bekommen, die stark performt hat, dass Wäre toll, muss ich sagen.
Ja, ganz, ganz ehrlich, a win is a win und in Woche 1 sowieso. Also in Woche 1 würde ich auch einen 3-0-Sieg nehmen. Ne? Liebe Grüße an Vikings Raiders letztes Jahr. So. Finn, wie der Zufall es will, bist du direkt nochmal dran. Denn du hast dir nämlich beide 19-Uhr-Spiele rausgesucht von unseren Top-Spielen. Das zweite 19-Uhr-Spiel. Und ich glaube, da müssen wir weniger Sorge haben, dass das eine defensive Schlacht wird. Colts gegen Texans. Führ uns doch mal durch.
Ja, im Grunde sind das ja auch wieder die halben Vikings mit Stefon Diggs und Danielle Hunter natürlich. Ja, Texans auswärts
alle bei Wege den Colts. Alle Wege führen nach Minnesota.
alle Wege führen nach Minnesota, so ist es. Ja, ja, die Texans sind auswärts 3 Punkte Favorit. Ist, glaube ich, jetzt auch keine große Überraschung. Ich bin als allererstes in diesem Spiel mal sehr, sehr drauf gespannt, wie Danielle Hunter und Will Anderson aussehen auf der defensiven Seite der Texans. Die bekommen natürlich mit einer wahrscheinlich sehr, sehr guten Offensive Line der Colts auch gleich mal einen starken Kontrahenten präsentiert. Deswegen umso interessanter, das gleich mal zu sehen. Ja, ansonsten mache ich mir bei der Defense der Texans keine großen Sorgen. Mit Derek Stingley hat man einen sehr, sehr guten Nummer 1 Cornerback, der wahrscheinlich dann vielleicht auch hier und da gegen Michael Pittman ran darf. Was halt hier ganz interessant wird zu sehen, inwiefern sie halt Anthony Richardson, ja, ich will nicht sagen, aus dem Spiel genommen bekommen, weil bei Anthony Richardson muss man natürlich selber erstmal gucken, wie der jetzt nach so einer langen Pause zurückfindet und ob er natürlich das Spiel aus dem letzten Jahr nochmal bestätigen kann. Ob er vor allem auch fit bleiben kann, an sich gearbeitet hat, dass er sich nicht in jedes Tackle wirft, so wie im letzten Jahr, wo es dann eben nur eine Frage der Zeit war, bis das auch mal scheppert. Offense der Colts gegen Defense der Texans, sehr, sehr spannendes Duell natürlich. Vor allem dann mit Michael Pittman, habe ich gerade eben schon angesprochen, Josh Downs, Alec Pierce, A.D. Mitchell, ich bin mal gespannt, wie viel der gleich mal eingebunden wird in seinem allerersten Spiel, ob der ein paar Snaps sehen wird. Ja, auf der anderen Seite des Balls liegt natürlich der Fokus auf C.J. Stroud und seinem Receiver-Trio aus Nico Collins, Stephon Diggs und Tank Dell. Vor allem natürlich gegen Secondary der Colts, die wahrscheinlich auch angreifbar sein wird mit Juju Brands, Jalen Jones, zwei jungen Cornerbacks. Da glaube ich, dass die Texans ja sicherlich ein paar Punkte aufs Board zaubern können und ehrlicherweise ist das auch die Erwartungshaltung, die nicht nur ich, sondern die wahrscheinlich relativ große Teile der NFL-Community eben dann auch an die Texans haben. Defensiv bei den Colts bin ich mal gespannt auf Laiatu Latu. Inwiefern der den Pass-Rush der Colts erhöht und in der Qualität bestärkt, haben wir auch drüber gesprochen, dass da mit Quiddy Pay im Moment ja, einer rumläuft, der ein durchschnittlicher Edge-Rusher ist, der jetzt aber nicht die High-End-Qualitäten hat. Und mit einem Laiatu Latu erhofft man sich auf jeden Fall, dass da noch ein bisschen mehr geht. Aber ja, alles in allem glaube ich, dass die Qualität nicht ausreicht, um den Texans, die von vielen natürlich auch als ja, Kandidat gesehen werden, der es in dieser Saison sehr, sehr weit nach vorne treiben kann. Deswegen bin ich hier relativ eindeutig dann bei den Texans.
Ja, also ich glaube und hoffe auch nicht, dass CJ Stroud einen Sophomore-Slump kriegt. Ich glaube, die Texans werden eine große Rolle in der AFC spielen. Ob es am Ende reicht, um die Chiefs herauszufordern werden und die Ravens, werden wir sehen. Aber die werden ihre Rolle spielen. Ich hoffe bei Anthony Richardson, dass er einfach eine verletzungsfreie Saison spielt, weil ich habe irgendwie Bock auf den Jungen. Und das sage ich nicht nur, weil ich ihn jetzt in einer Fantasy-Liga habe, aber ich habe Bock auf den Jungen. Ich glaube, das wird ein cooles Spiel. Ich glaube, das könnte auch so ein, je nachdem, wie Jacksonville halt dieses Jahr drauf ist, könnte das auch so ein vorgezogenes erstes Spiel um die Krone in der AFC South sein. Ich gebe dir recht, dass die Colts die klarere Schwachstelle haben in ihrer Defense im Vergleich zu den Texans gegen die Colts Offense mit den Cornerbacks. Da bin ich halt echt gespannt. Da könnten wir vielleicht auch einige Big Plays sehen, weil Stroud hat A, den Arm, B, haben Receiver wie Collins oder Tank Dell das Tempo, um tief sich freizulaufen. Und jetzt mache ich es sehr lang, um im Endeffekt einfach an den Punkt zu kommen, wie du auch schon gesagt hast, ich tippe auch auf die Texans. Gut, machen wir mal weiter. Sonntag, 22.05 Uhr ist es dann soweit. Die Bo Nix-Ära für die Denver Broncos beginnt. Hoffentlich wird es eine Ära. Bei den Seattle Seahawks Man hat Debüts auf beiden Seiten. Ich habe es gerade schon gesagt. Bo Nix als Starter für die Broncos. Bei den Seahawks beginnt auch eine neue Ära. Die Post-Pete Carroll-Ära mit Mike McDonald als Head Coach. Jetzt auch in einem offiziellen Pflichtspiel, wenn man die Preseason nicht zählen möchte. Fangen wir mal an mit der Seite der Seahawks-Offense gegen die Broncos-Defense. Also Geno Smith kommt aus einem guten Jahr 2023, hat all seine Waffen behalten können mit dem Kenneth Walker, DK, Tyler Lockett, Jason Smith und Jigba. Und alle haben auch überzeugt letztes Jahr. Also das wird echt eine harte Aufgabe, die zu stoppen für die Broncos-Defense. Gerade wenn man auf die Receiver guckt, steht dem gegenüber halt die Broncos Secondary ja mit einem Patrick Surtain, der seine Rolle da spielen wird, aber bei den anderen Positionen ist es halt ein bisschen fragwürdig. Man hat Justin Simmons logischerweise verloren, weil man den gecuttet hat. Spannend wird zu sehen, wie Jaquan McMillan, der so ein bisschen die Entdeckung der letzten Saison war auf Slot Corner, gegen JSN jetzt spielen wird. Das ist ein spannendes Duell. Und ich bin auch gespannt, wie sich Riley Moss als Cornerback 2 dann ja wahrscheinlich viel gegen den Tyler Lockett behaupten kann. Der zweite weiße Starting Cornerback in der Liga, neben Cooper DeJean, wenn Cooper DeJean startet. Aber auch da muss man erstmal schauen, was hat Riley Moss da überhaupt im Tank oder an Qualität. Chris Abrams-Drain ist vielleicht noch ein Kandidat, spannender Rookie, aber ob der jetzt direkt Woche 1 so viele Snaps sieht, ist fraglich. Das große Duell wird halt Patrick Surtain gegen DK Metcalf höchstwahrscheinlich. Da sehe ich sogar die Chancen ganz gut, dass Patrick Surtain den rausnehmen kann. Wenn du mich halt fragst, ob McMillan und Moss zuverlässig Lockett und JSN rausnehmen können, weiß ich nicht. Deswegen wird es halt wichtig, dass die Broncos über Edge Druck generieren können mit Baron Browning, Jonathan Cooper, Nick Bonito. Die aber auch alle aus unterschiedlichsten Gründen aus einem sehr inkonstanten Jahr 2023 kommen. Hoffnung habe ich da vor allem in Nick Bonito, der eine gute Preseason gespielt hat und auch wohl ein gutes Camp hatte. Man trifft jetzt auf ein Tackle-Duo mit Charles Cross und George Fant. Eine Mischung aus junger Dynamik und alter Erfahrung. Ja, es ist für mich so ein 50-50, so ein Cointoss, wer sich da am Ende durchsetzt. Aber Fakt ist, unsere Edge-Rusher müssen sich insgesamt in ihrer Leistung steigern und werden sehr wichtig in diesem Spiel werden für die Broncos, wenn da was gehen soll, um Druck auf Geno Smith zu machen. Und auch den Cornerbacks so ein bisschen zu helfen. Weil da im defensiven Passspiel sehe ich uns im klaren Mismatch. Entscheidend wird dafür dann auch, dass das Linebacker-Running-Back-Duell zwischen auf unserer Seite Singleton und Barton gegen Kenneth Walker. Hier muss man es hinkriegen zu stoppen, um Pass Rush und Secondary zu helfen. Das Problem ist, wir waren letztes Jahr halt auch echt unterirdisch gegen den Lauf über die ganze Saison. Und gleichzeitig müssen die beiden Linebacker es auch hinkriegen, nur Fant aus dem Spiel zu nehmen. Also es wird alles sehr schwierig, ehrlicherweise. Und ich glaube, das wird auch eine richtige Standortbestimmung für diese Denver Broncos Defense, wo die stehen gerade. Und da werden auf jeden Fall Punkte fallen. Also ich gehe nicht davon aus, dass Denver hatte ja durchaus Spiele letztes Jahr, wo sie relativ häufig Teams unter 20 Punkten gehalten haben oder unter 22 Punkten. Ich denke mal, das wird dieses Mal hier nicht möglich sein. Also ich glaube, du wirst die wenig stoppen, ehrlicherweise. Ich glaube, im besten Fall spielst du hier Bend but don't break und datest sie bei mehreren Field Goals vielleicht. Aber vom Punkten abhalten wird, glaube ich, extrem schwierig für diese Defense. Wenn man auf die andere Seite geht, Offense ist natürlich die große Frage, die jetzt schon mal so ein bisschen beantwortet werden kann. Wie gut ist Bo Nix wirklich? Er macht ja jetzt sein Debüt nach einer starken Preseason. Hat da aber auch viel gegen Backups gespielt, deswegen ist jetzt halt das jetzt so eine richtige auch Bestimmung. Da sind wir wieder bei der schönen Standortbestimmung. Wie gut ist er wirklich? Hat einen starken Pass-Rush gegen sich, mit Leuten wie Draymond Jones, Boyan Maffei oder Leonard Williams. Vergegenseitigt haben die Broncos mit Garrett Bowles zumindest einen sehr guten Left-Tackle. Mike McGlinchey auf Right-Tackle macht mir da schon eher Kopfschmerzen. Der hat letzte Saison, war da halt echt eine Sollbruchstelle in dieser O-Line. Und das Problem ist, Seattle hat er jetzt auch noch Byron Murphy in der Mitte, der in der Preseason auch überzeugt hat. Also ich glaube, du wirst dagegen halt das, was Sean Payton eh spielen möchte, wirst du gut exekuten müssen. Also viele kurze Pässe, Screens, um dieser D-Line halt zu versuchen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Traue ich Bo Nix zu, das zu machen? Ja. Wird schwer? Auf jeden Fall. So, bei mir hat es gerade kurz an der Tür geklingelt. Machen wir weiter im Kontext. Wir waren beim Passing Game. Du wirst gegen Seattle viele schnelle, kurze Pässe spielen müssen, wahrscheinlich viele Screens. Da bei den Screens sind aber eher die Running Backs in der tragenden Funktion. bei den kurzen Pässen auf die Receiver, natürlich Courtland Sutton war jetzt in der Preseason, wenn Nix mit den Startern gespielt hat, das Top-Target von ihm. Dazu werden wahrscheinlich Josh Reynolds und Marvin Mims starten. Bei Troy Franklin hört man, dass er halt noch gar nicht so weit sein soll. Tim Patrick hat man gecuttet und Devon Villey möchte ich nochmal in den Raum werfen, der dafür gesorgt hat, mehr oder weniger mit seinen Leistungen, dass Tim Patrick gecuttet wird. Ist ein ähnlicher Spielertyp wie Tim Patrick, ein großer, kräftiger, physikalischer Receiver, der aber auch gleichzeitig einen sehr smoothen Roadrun hat. Und ich bin gespannt, ob Villey seine Momente kriegt in diesem Spiel. Das wird aber auch wieder richtig, da sind wir wieder eigentlich bei einem schweren Matchup, weil die Seattle Seahawks haben super Cornerbacks mit Tyreek Woolen, Devin Witherspoon und Brown. Das kann halt auch echt eng werden. Also die sind halt auch in der Lage, da echt viele Receiver rauszunehmen. Also es wird auf allen Ebenen, glaube ich, echt eine super Standortbestimmung für die Defense, für Bo Nix. Und vielleicht erdet es die Fans auch so ein bisschen nach der Preseason, weil ich habe jetzt schon wieder so viele Denver-Fans in meiner Timeline auf Twitter, die irgendwie sagen, ja, Bo Nix und hast du nicht gesehen und ja, Playoffs dieses Jahr. Bleibt mal erstmal alle ruhig, das ist ein Rebuild-Jahr. Wir werden jetzt relativ schnell sehen, wo wir stehen. Wenn natürlich wir dieses Spiel gewinnen, ist der Hype da und dann ist er auch zu Recht da. Was wird Denver auch machen, was auch typisch ist für ein Sean Payton-Spiel, auch noch offensiv, ist laufen, laufen, laufen. Jamonte Williams wird da eine Schlüsselrolle einnehmen und ich bin halt gespannt, welche Rollen Jaleel McLaughlin und Audric Estime einnehmen werden. McLaughlin letztes Jahr fiel dieser Change of Pace back, Estime jetzt als Rookie. Bin mal gespannt, ob der Mann wird für die Goal-Line-Situation, je nachdem, wie viele Goal-Line-Situationen wir überhaupt bekommen. Nichtsdestotrotz, kommen wir mal zum Fazit. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo wir relativ viele Mismatches leider haben gegen die Seahawks. Und das ist auch nicht schlimm. Die Seahawks sind an einem ganz anderen Punkt, kadertechnisch wie wir. Das ist ein Spiel, wo, wenn du das gewinnen möchtest, relativ viel perfekt ineinander greifen musst, damit du das gewinnst. Während bei Seattle, die halt auch einen durchschnittlichen Tag haben können und immer noch damit eigentlich eine bessere Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Meine Hoffnung für dieses Spiel ist einfach, dass wir sehr lange mithalten, bin ich ehrlich mit dir, dass wir vielleicht die auch ins Schwitzen bringen können. Ich gehe nicht von einem Sieg aus. Und ich habe mir vor der Saison vorgenommen, nicht fanatisch immer auf mein Team zu tippen, sondern dieses Jahr mal realistisch an die Sache ranzugehen. Und ich traue uns zu, dass wir das Spiel lange eng halten können, aber ich glaube, dass am Ende Seattle sich durchsetzen wird und deswegen tippe ich schweren Herzens hier auf die Seattle Seahawks.
Ja, kann ich nachvollziehen. Erstmal zu Devon Villey. Bist du sicher, dass er ein physikalischer Receiver ist? Weil dann wird er ins Labor gehören, ja?
Ja, ein physischer. Er hat mich auch korrigiert.
Und ich habe natürlich eine uneigennützige Frage in Richtung Fantasy. Würdest du an meiner Stelle Tyler Lockett aufstellen? Da bin ich noch unentschlossen. Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Also Riley Moss hat ein gutes Camp gehabt, hat eine gute Preseason gehabt und hat auch letztes Jahr gute Flashes gezeigt. Aber ob das reicht, um Tyler Lockett permanent aus dem Spiel zu nehmen, habe ich große Zweifel, ehrlicherweise.
Ja, kann halt auch sein, dass Tyler Lockett viele Targets weggenommen bekommt von irgendwie JSN, wo man sich ja auch erhofft, dass er...
Ja, aber wenn wir beide Matchups nehmen, wenn wir nehmen McMillan gegen JSN und wenn wir nehmen Moss gegen Lockett, glaube ich, dass McMillan deutlich besser in der Lage ist und es deutlich realistischer ist, dass McMillan JSN aus dem Spiel nimmt, als dass Moss Lockett komplett aus dem Spiel nimmt. Bin ich ganz ehrlich. Wenn ich jetzt auch so von den dreien sagen müsste, wo ist die größte Schwachstelle, würde ich sie auch aktuell bei unseren Cornerbacks halt leider echt bei Riley Moss verorten.
Gut, gegen eine Passing-Offense, wie es die Seahawks natürlich sind, ja, schwierig. Deswegen ja. Kann ich hier auch auf jeden Fall auch nachvollziehen, warum du mit den Seahawks gehst. Ja, und das würde ich auch tun. 6 Punkte Außenseiter ist natürlich auch schon eine Hausnummer, ne?
Ja, das ist, glaube ich, der zweitgrößte Spread jetzt am Wochenende. Ich glaube, den größten haben die Bengals und die Patriots. Ja, aber komm, es kann am Ende halt auch sein, dass wir das mit einem Touchdown-Unterschied verlieren. Und dann wäre ich nicht mal böse, ehrlicherweise. Also, ich kann vielleicht generell noch mal kurz, bevor wir weitermachen, so zwei, drei Sätze zu meiner Erwartungshaltung für dieses Team und diese Saison sagen. Und ich erwarte nicht, dass wir viele Spiele gewinnen. Ich erwarte auch nicht, dass wir in die Playoffs kommen. Das ist nun mal jetzt ein Reset. Alles, was ich will, ist zu sehen, dass dieses Team irgendwie funktioniert, dass wir die Spiele eng halten können. Natürlich will ich auch ein paar gewinnen, aber Seahawks ist jetzt nicht der Sieg, den ich einplane, ehrlicherweise. Die spielen in einer ganz anderen Situation gerade. Und ich möchte in diesem Spiel einfach sehen, dass ein Bo Nix sich akklimatisiert an die NFL und dass ich nach der Partie immer noch überzeugt bin, dass das unser Franchise-Quarterback werden kann. Und wenn ich das kriege, kann ich mit einer Niederlage leben, auch wenn Niederlagen immer wehtun. Aber Denver hat sich jetzt auf einen Weg committed, der wahrscheinlich erstmal über viele Niederlagen führen wird, wenn man ehrlich ist.
Ja.
So, und vielleicht sind viele Niederlagen auch gar nicht so schlecht, weil viele Niederlagen, hohe Draftpicks in den ersten, zweiten Runden, Chance auf gute Spieler. Deswegen bleiben wir dabei. Gut, gehen wir weiter im Kontext. Weil du ja jetzt zwei hintereinander hast, habe ich jetzt auch die Situation, zwei hintereinander zu haben. Sonntag, 22.25 Uhr. Ein absolutes Topspiel, ein absoluter Leckerbissen, den die NFL uns hier kredenzt, mit den Cleveland Browns gegen die Dallas Cowboys. Einfach, wenn man sich die Namen mal einfach kurz durchliest, die da spielen. Prescott, Watson, Lamb, Cooper, Parsons, Garrett. Beide haben eine Elite Secondary. Beide haben richtig gute Tight Ends. Das kann richtig gut werden. Es ist das Debüt bei Dallas von einem alten Bekannten von dir, von den Minnesota Vikings, mit Mike Zimmer als Defensive Coordinator. Beginnen möchte ich aber mit den Cleveland Browns. Da stelle ich mir die Frage, wie gut ist Watson? Und davon hängt auch viel ab. Klar, Watson ist bevor seiner Verletzung 5-1 gegangen letztes Jahr, aber sein Spiel sah sehr eingerostet aus, ehrlicherweise. Und ist halt auch so ein bisschen die Frage, schafft es jetzt mal volle 17 Spiele zu spielen? Weil für den Vertrag, den Pick, den Trade-Preis, brauchst du 17 Spiele jetzt mal am Stück. Und ich finde, ähnlich wie ich bei Denver jetzt gesagt habe, dass das für, um alles einzuordnen, wo dieses Team steht, wird es dieses Spiel gegen diese Cowboys-Defense eine sehr gute Antwort dafür geben, wo Deshaun Watson dieses Jahr steht. Da hast du eine Elite Secondary und obendrauf kriegst du Micah Parsons kredenzt, der dabei ist, sich einen absoluten Legendenstatus in dieser Liga aufzubauen als Edge-Rusher. Auf der anderen Seite läuft mit DeMarcus Lawrence auch kein schlechter Edge-Rusher rum. Und man muss auch sagen, dass trotz der guten O-Line der Cleveland Browns Watsons Playstil halt echt sehr sackanfällig ist, wenn man sich das die letzten Jahre anguckt. Nichtsdestotrotz, er hat im Passspiel Top-Targets mit einem Amari Cooper, mit einem Jerry Jeudy und einem Elijah Moore, gerade die letzten beiden. Also bei Cooper wussten wir schon, was der kann. Und Jeudy und Moore sind halt im letzten Jahr, haben beide so einen Schritt nach vorne gemacht in ihrem jeweiligen Team. Jeudy noch bei den Broncos, Elijah Moore bei den Browns schon. Und wer aber den größten Schritt gemacht hat von allen letztes Jahr in meinem Empfinden, war David Njoku, der Tight End der Cleveland Browns, ist der 2023 zumindest von den reinen Zahlen einer der besten Tight Ends der Liga war. Demgegenüber steht aber auch eine Secondary, die in der Lage ist, dir einiges wegzunehmen. Klar, Trevon Diggs kommt zurück, nachdem er letztes Jahr nach zwei Spielen das ganze Jahr ausgefallen ist. Ich meine auch mit einer Achillesverletzung, oder? Entweder muss ja Achillessehnenriss oder Kreuzbandriss gewesen sein, aber ich meine, es war der Achilles. Dafür hast du deinen Cornerback 2 auf die IR verloren mit Deron Bland. Dafür wird jetzt Kalin Carson starten, Rookie. Das ist vielleicht so ein bisschen der Angriffspunkt. So ein Kalin Carsons gegen Jerry Jeudy oder Elijah Moore, da sehe ich dann Cleveland eher im Vorteil. Jordan Wilson hat letztes Jahr seinen Durchbruch gehabt als Nickel-Cornerback und das Safety-Duo aus Malik Hooker und Donovan Wilson hat auch gezeigt, wofür sie imstande sind. Deswegen glaube ich, dass der größte Angriffspunkt hier halt vor allem bei Kalin Carsons sein wird. Und ich glaube auch, dass die Browns das viel angreifen werden. Dann hast du mit Eric Kendricks einen neuen Linebacker, auch wieder ein alter Bekannter von dir. Die Vikings sind hier irgendwie gerade in jedem Spiel gefühlt präsent. Hast du auf Linebacker, zusammen mit Clark, wird er das Linebacker-Duo der Cowboys bilden. Wen werden sie verteidigen? Logischerweise David Njoku als Tight End, das wird schwer. Im Laufspiel sehe ich da die Chancen bei den Cowboys sogar relativ gut mit ihrer Line und mit den beiden Linebackern, dass sie Jerome Ford einbetten können. Weil halt Nick Chubb immer noch auf der PUP-List, also der Physical Unable to Perform-List ist und immer noch an seiner harten Verletzung aus dem letzten Jahr laboriert. Deswegen wird es, glaube ich, für Cleveland wichtig sein, ein gutes Passspiel aufzuziehen, um einfach Lücken für einen Jerome Ford zu lassen in der Box. Gehen wir mal auf die andere Seite, Dallas Offense. Natürlich Shooting Star oder einer der beiden Shooting Stars dieser Offense, Dak Prescott. Starkes Jahr 2023 gehabt, Rieseneinbruch gehabt in der Wildcard-Round. Aber das hatten irgendwie alle aus diesem Team. Top-Target wird wahrscheinlich wieder CeeDee Lamb sein, der jetzt ja auch seinen Payday hatte. Der sich wahrscheinlich viel gegen Greg Newsome sehen wird. Spannendes Duell. Bin ich gespannt, wer sich da durchsetzt. Genauso gespannt bin ich, ob Tolbert und Cooks oder Ward und Emerson sich durchsetzen können. Da würde ich sogar fast eher meine Pferde auf Ward und Emerson setzen, ehrlicherweise. Und das könnte auch ein spielentscheidender Faktor sein, wenn Newsome in der Lage ist, Lamb aus dem Spiel zu nehmen und die anderen beiden Cornerbacks auch und Dallas nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Passspiel aufzuziehen. Könnte das hier spielentscheidend sein? Mag man meinen, aber Dallas hat ja auch noch einen guten Receiving-Tight-End mit Jake Ferguson. Und der könnte dann tatsächlich eine sehr große Rolle spielen. Das heißt, auch hier sehe ich die Chance da, dass es Angriffspunkte gibt. Und ich glaube, das könnte deswegen halt echt ein Highscore-Game werden. Fakt ist aber auch, Sieg habe ich ein bisschen zuvor gegriffen. Dak wird extrem unter Druck stehen. Myles Garrett wird kommen, wird auf ihn kommen. Defensive Player of the Year 2023, spielt jetzt gegen den Rookie Left Tackle Tyler Guyton aus Oklahoma. Das wird ein ganz spannendes Duell, wie Tyler Guyton mit jetzt mal eben einem Myles Garrett umgeht. Ich hatte das im Vorgespräch zu dir gesagt, der hat halt die undankbarste Rookie-Aufgabe von allen Rookie-Aufgaben in Woche 1. Und Right Tackle Terrence Steele gegen Za'Darius Smith ist halt auch ein Duell, was dann spielentscheidend wird. Laufspiel bei den Cowboys fände ich vor allem spannend, wer dann welche Workload kriegt. Sieg ist zurück. Man hat einen Dalvin Cook verpflichtet und trotzdem hat man ja gehört jetzt unter der Woche, dass Rico Dowdle erstmal der Starter sein soll. Da bin ich sehr gespannt. Cleveland hat natürlich mit Jeremiah Owusu-Koromoa auf der anderen Seite einen sehr guten Linebacker, der auch in der Lage ist, das Laufspiel da echt zu minimieren. Und der auch gegen Jack Ferguson durchaus seine Snaps sehen wird, wo er die Oberhand behält. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo wir zwar zwei echt gute Defenses haben werden, aber wo wir halt auch zwei Offenses haben werden, zumindest eine, die definitiv immer scoren wird, viel scoren wird und eine, die auch in der Lage sein sollte eigentlich dazu. Und ich glaube, das könnte ein richtig gutes Spiel werden. Falls einer von euch für den späten Slot ein Einzelspiel sucht, ist das hier meine definitive Empfehlung. Ich gehe am Ende mit den Dallas Cowboys, weil ich mit dem besseren Quarterback aus meiner Sicht gehe und das ist für mich Dak Prescott über Deshaun Watson.
Ich schließe mich dem an. Ich gehe auf Bälle mit den Cowboys. Finde es gleichzeitig auch ein bisschen überraschend, dass die Browns hier 2,5 Punkte Favorit sind, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt
wahrscheinlich wegen Heimvorteil.
Ja, Heimvorteil. Muss ja so sein. Hm. Aber ja, trotzdem hätte ich da jetzt da nicht zwingend mitgerechnet. Ich weiß gar nicht, ob ich da mitgehen würde, dass es ein Highscore-Game wird. Ich kann mir fast eher vorstellen, dass es so ein relativ Lowscore-Game vielleicht sogar wird. Mhm. Allein dadurch, weil ich glaube, dass die beiden Defenses jeweils die Oberhand haben. Bei den Cowboys muss man mal sehen, wie das funktioniert mit natürlich dem Running Back, der jetzt eher noch ein Fragezeichen noch ist. Und klar, CeeDee Lamb wird halt mit Targets zugepumpt. Mhm. Und dahinter Fragezeichen. Gleichzeitig hast du die Situation in der O-Line angesprochen. Kann halt sein, dass Myles Garrett da auch das Spiel für sich alleine claimen wird und Tyler Guyton da gleich erstmal zurück ins College schickt.
Mhm. Manhandled, ja.
Deswegen, bin ich da aus Sicht der Cowboys Offense genauso skeptisch wie im Grunde wie auf der anderen Seite. Der Pass Rush der Cowboys mit Dexter Lawrence, sag ich schon, DeMarcus Lawrence und Micah Parsons ist jetzt ja auch altbekannt. Trevon Diggs kommt zurück, hast du auch richtig angesprochen. Ich bin mal gespannt, was Mike Zimmer sich da überlegt, ob der da ein paar vernünftige Plays aufs Feld bringt. Und ich glaube auch, dass die Offense der Browns hier vielleicht das ein oder andere Mal strugglen wird. Natürlich hast du mit Amari Cooper, Jerry Jeudy, auch sehr, sehr spannende Receiver, insbesondere Jerry Jeudy. Mal gucken, was der bei den Browns jetzt machen wird. Deshaun Watson, solange ich von dem jetzt nicht sehe, dass der wieder der Alte ist, kann ich jetzt auch nicht zwingend davon ausgehen, dass da eine vernünftige Performance von ihm bei herauskommt. Kann natürlich sein, dass er das Game am Ende nur so managen muss, wie es die eigene Defense vorgibt, dass es dann am Ende dann doch für den Sieg reicht. Aber mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, dass die Cowboys das am Ende holen werden.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Dann Sunday Night Football. Wir haben beide Nachtspiele, das Sunday Night Football Game und das Monday Night Football Game. Finn, du hast natürlich jetzt mit das emotionalste Spiel wahrscheinlich am Wochenende erwischt. Die zweite Rückkehr von Matthew Stafford nach Detroit, nach dem Playoff-Spiel letztes Jahr in der Wildcard-Round, wo sich die Lions am Ende knapp durchgesetzt haben, kommt Matthew Stafford in Woche 1 direkt wieder zurück nach Detroit, um gegen die Detroit Lions seine alte Liebe zu spielen. Wen siehst denn du da in der Führungsposition in diesem Spiel?
Zwei Spiele hintereinander bei den Lions hätte er auch da gleich bleiben können, ne?
Stimmt.
Ja, auch hier sehr, sehr spannend natürlich. Vor allem, weil sich auf beiden Seiten natürlich auch viel verändert hat im Vergleich zum letzten Spiel. Man wird natürlich auf Seiten der Rams Offense und Lions Defense ein Auge darauf haben, wie das Rushing Game vor allem der Rams funktioniert mit den zwei neuen Offensive Guards. Wobei einer davon, glaube ich, sogar. Wobei, nee, stimmt gar nicht, ne? Ich wollte sagen, einer von denen ist verletzt, aber das ist nicht der Fall. Ob das Power Rushing Game zum Tragen kommt, wird dann natürlich gleichzeitig dafür sorgen, dass auch das Receiving Game um Cooper Kupp und Puka Nacua nochmal einen Push bekommt, weil der Fokus sich halt dann eben auch ein bisschen erweitert auf Seiten der Defense. Ich habe natürlich große Hoffnung, dass Tutu Atwell, dass der hier auch nochmal ein paar Plays machen wird. Lions Defensive bin ich auch sehr, sehr gespannt in diesem Jahr. Einfach natürlich, weil sich da in der Secondary einiges getan hat. Cornerbacks mit Terrion Arnold und Carlton Davis ist eine sehr, sehr spannende Gruppe, wobei Carlton Davis zum Beispiel jetzt relativ wenig vom Trainingscamp mitgenommen hat aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Nichtsdestotrotz, allein aufgrund der individuellen Qualität, glaube ich, dass das hier ein Upgrade sein sollte, auch gleich von Woche 1 an. Terrion Arnold hat man auch schon gehört, dass der im Camp ganz guten Eindruck hinterlassen haben soll. Brian Branch rückt auf Safety, deswegen bin ich da relativ optimistisch tatsächlich. Defensive Line mit Aiden Hutchinson ist natürlich ein Spieler, der letztes Jahr über 100 Pressures hatte, von dem ich ein bisschen Angst habe aus Sicht der Vikings, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein richtig geiles Jahr dieses Jahr haben wird, dadurch, dass eben die Secondary auch verstärkt wurde und dementsprechend er wahrscheinlich auch hier und da ein bisschen mehr Zeit hat, um dem gegnerischen Quarterback zu jagen. Mal gucken, ob Marcus Davenport fit bleiben kann. In Woche 1 ist er jetzt das zumindest auf alle Fälle mal. Deswegen ist das hier ein Duell auf der Seite des Balls, die für mich sehr, sehr spannend ist. Im Grunde gilt das Gleiche auch für die andere Seite. Denn die Lions Offense ist jetzt auch nichts Neues. War wahrscheinlich eine der besten im letzten Jahr. Mit einer sehr, sehr guten O-Line, mit einem Amon-Ra St. Brown, mit einem Sam Laporta, mit einem Jeremy Gibbs. Jameson Williams kann gleich mal jetzt zeigen, dass die Vorschusslorbeeren, die er von Seiten der Lions aus dem Training Camp erfahren hat, ob die gerechtfertigt waren. Ja. Gegen eine Rams-Defense, bei denen natürlich Aaron Donald fehlt, da ist natürlich der klare Fokus in dieser Hinsicht darauf, inwiefern die Rams-Defense ohne Aaron Donald funktioniert, insbesondere natürlich in der Defensive Line. Sag schnell, Jared Verse. Natürlich auch ein Rookie, der gleich mal zeigen will, dass er seinen Erstrunden-Pick da an der Stelle auch rechtfertigen will. Kobe Turner und Bobby Brown werden natürlich versuchen, da den Abgang von Aaron Donald aufzufangen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Lions Offense dann am Ende des Tages doch einfach zu gut sein wird. Und da könnte man jetzt schon rausgehört haben, angesichts dessen, dass ich die Lions Defense verstärkt ansehe, dass ich die Vorteile hier im Matchup insgesamt dann bei den Lions sehe, die zu Hause auch hier 4,5 Punkte Favorit sind und deswegen tippe ich auch auf die Lions.
Das ist das erste Mal, dass wir auseinandergehen, ehrlicherweise. Ich glaube, das wird ein sehr enges Spiel. Ich bin gespannt auf die junge, wilde Defense der Rams mit super vielen Spielern im zweiten Jahr oder als Rookie. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Ich habe bei den Lions, haben wir gestern drüber geredet oder heute Nacht drüber geredet, echt Bauchschmerzen, alles, was receiving-mäßig nach Amon-Ra kommt. Und bin gespannt, ob Sam LaPorta an sein starkes Jahr letztes Jahr anknüpfen kann, der dich ja, glaube ich, auch durch die Fantasy-Saison getragen hat.
Ich hatte den nicht, glaube ich.
Du hattest den nicht, okay, irgendwer, dann war es irgendwer anders. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass Stafford nicht normal in Detroit verliert. Und deswegen gehe ich, letztes Mal war es ja ein Punkt zwischen beiden Teams. Ich glaube, es wird wieder sehr knapp. Könnte ähnlich knapp werden, aber ich gehe diesmal mit den Los Angeles Rams. Und damit kommen wir zum Monday Night Game. San Francisco 49ers gegen New York Jets. Für beide ein ganz wichtiges Jahr. Ich finde, für beide ist der Druck richtig groß. Also beide müssen eigentlich einen Super Bowl kommen. Und eigentlich müssen die beide auch gewinnen, wenn wir mal ehrlich sind. Für das, was sie da gerade als sich an Kader zurechtgebaut haben. Die große Frage, die wie ein Damoklesschwert über diesem Spiel schwebt für alle Jets-Fans, kann Aaron Rodgers länger als 5 Plays Football spielen? Die schlechte Nachricht für alle Jets-Fans. Damals verletzte ein gewisser Leonard Floyd bei den Buffalo Bills damals Aaron Rodgers. Jener Leonard Floyd steht jetzt im Starting-Lineup der San Francisco 49ers. Und dazu kommt Nick Bosa auf der anderen Seite. Ich glaube, das wird unabhängig davon, ob Rodgers fit bleibt oder nicht, ein ganz spannendes Duell gegen Tyron Smith und Morgan Moses. Die Jets haben ja richtig Geld in der Offseason in die Hand genommen und haben sich 2 Veteranen-Tackle geholt, um Aaron Rodgers besser zu beschützen. Das wird spannend. Aber mit Malik Collins und Jawan Hargrave hat San Francisco auch in der Interior-D-Line echt gefährliche Spieler. Das können die Jets aber auf der anderen Seite auch auf den Platz bringen. Deswegen wird es auch für Brock Purdy ein harter Test zu Beginn. Umso wichtiger aus Sicht der San Francisco Offense ist das die Rückkehr von Trent Williams und von Brandon Ayuk. Du hast jetzt das Tackle-Duo Williams und McKivitz gegen Jermaine Johnson, Michael Clemens, weil Hassan Reddick immer noch im Holdout ist, und Will McDonald. McKivitz da so ein bisschen der größere Angriffspunkt, ehrlicherweise, als Williams. Aber ich traue den 49ers dann auch zu, dass dementsprechend über Williams vieles gehen wird. Interior D-Line darfst du natürlich nicht vergessen bei den New York Jets mit Quinn Williams gegen die San Francisco Guards. Da wird Quinn Williams, denke ich mal, auch das ein oder andere Play machen können. Weiteres Schlüsselduell für mich in diesem Spiel wären die San Francisco Receiver gegen die New York Jets DBs. Das sind Samuel, Ayuk und Jennings gegen Gardner, Carter und Reed. Das wird ein enges Spiel in der Hinsicht. Da glaube ich auch, dass die Jets da was rausnehmen können. Das Problem ist, es sind ja noch ein George Kittle und ein Christian McCaffrey da. Und im Duell mit den beiden Linebackern Quincy Williams und CJ Mosley sehe ich Christian McCaffrey und George Kittle da im Vorteil und glaube, dass bei den San Francisco 49ers am Montagabend US-Zeit, Dienstagmorgen unserer Zeit, sehr viel über Kittle und McCaffrey gehen wird in der Offense. Auf der Gegenseite hast du mit Breece Hall ja jemanden, der sich anschickt, McCaffrey für den Platz als bester Running Back der Liga herauszufordern. Der sieht sich natürlich einem Fred Warner und einem Tyson Campbell gegenüber. Das wird ein viel engeres Ding. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Breece Hall für das eine oder andere Big Play gut sein wird. Wichtig für San Francisco ist, dass das Huafanga als Safety zurückkommt. Der wird zusammen mit Lenore und Ward mit seinen beiden Cornerbacks versuchen, Garrett Wilson und Mike Williams aufzuhalten. Mit den Pässen von Aaron Rodgers gefüttert werden, gerade auf Garrett Wilson, nicht nur jetzt am Montag, sondern generell bin ich gespannt, wie der mit einem Aaron Rodgers performt. Und Aaron Rodgers hat mit Tyler Conklin auch noch eine solide Tight-End-Option im Passspiel, aber ob das gegen Fred Warner reicht am Ende, wage ich persönlich zu bezweifeln. Ich habe jetzt ein paar Key-Matchups angesprochen. Letztendlich sehe ich am Ende die San Francisco 49ers in den wichtigsten Key-Matchups eher vorne. Glaube, dass die Jets in der Lage sein werden, das echt eng zu machen. Aber ich glaube, San Francisco wird am Ende mit einem Sieg in die Saison starten.
dann gehen wir wieder auseinander.
Okay, spannend. Hm?
Ja, einfach Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, dass die 49ers hier mal direkt in einer Niederlage reinstarten. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die Defense dass die Defense der Jets hier gleich mal für ein Statement sorgt und Brock Purdy und die 49ers hier mal ordentlich an der Wand klatschen. Ja, gut, an der Wand klatschen jetzt nicht. Aber zumindest mal vor Probleme stellen wird.
Mhm, ja, fair.
Und ja, die Defense der 49ers kann ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht hier noch ein, zwei, drei Wochen brauchen, bis sich da die neu formierte Defensive Line findet. Mhm. Ohne Dre Greenlaw fehlt natürlich Fred Warner, auch der kongeniale Partner auf Linebacker. Ja, Aaron Rodgers hofft natürlich aus Sicht der Jets, dass er sich nicht nach vier Snaps wieder verletzt, sondern hier ein bisschen länger Aufwand von der Saison hat. Aber ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Jets das am Ende des Tages machen werden.
Gegen Bauchgefühl ist nichts einzuwenden an der Stelle. Wie gesagt, es wird ein enges Spiel. Da gehen wir dann halt auseinander. Ob wir weiter auseinandergehen, werden jetzt die restlichen Tipps zeigen. Wir gehen jetzt nämlich, wie ihr das kennt aus den letzten Jahren, noch durch die anderen Spiele durch und sagen einfach nur noch kurz, wem wir tippen. Wenn man eine Begründung sagen möchte, kann man das machen, aber man kann auch einfach nur den Tipp sagen. Finn, ich habe es jetzt mal genannt, das Friday Night Lights Game in Brasilien. Eagles gegen Packers.
Eagles?
Gehe ich mit. Und da möchte ich noch sagen, für die Folge vom Anfang der Woche noch nicht gehört haben, da hat Tom verraten, auf wen er tippt. Und ich könnte euch das jetzt natürlich einfach verraten. Ich sage jetzt aber, für die Folge noch nicht gehört haben, Link ist in der Folgenbeschreibung zu unseren weiteren Folgen. Hört da doch gerne mal rein. Und dann hört ihr auch am Ende der Folge, wie Tom dieses Spiel tippt. Gehen wir am Sonntag weiter. Saints gegen Panthers.
Panthers.
Echt?
Ja.
Okay. Ja, cool. Ich gehe mit den Saints. Ich glaube, Carolina ist dieses Jahr noch nicht so weit. Cincinnati gegen New England.
Na gut, das wäre eine klare Nummer für die Patriots. Natürlich nicht.
Okay, ihr habt es alle gehört. Finn hat auf die Patriots getippt. Dazu eine Frage. Einfach ja oder nein. Jamar Chase spielt?
Ja.
Ja, ich glaube auch. Falcons Steelers.
Falcons.
Da ist der, ist die Kirk Cousins Love. Ich gehe mit, einfach weil ich Russell Wilson verkacken sehen möchte. Bills gegen Cardinals.
Bills.
Und da habe ich meinen ersten Überraschungstipp. Ich gehe mit Arizona. Ich sag, Arizona macht den Upset.
Ja, okay.
Chicago Bears gegen Tennessee Titans.
Chicago.
Caleb Williams halb Chicago.
Will ich nicht, aber egal.
Na. Miami Dolphins gegen Jacksonville Jaguars.
Ja, Miami.
Ich glaube auch. 30 Grad in Miami. Miami wird wieder in weißen Uniformen spielen. Wahrscheinlich. Jacksonville, Teamzone in der Sonne. Heimvorteil. Miami macht das. Chargers gegen Raiders. So ein richtiges Kackspiel, wenn man ehrlich ist.
Ja, dies werden die Chargers machen.
Ich glaube auch, zu Hause, dass die Chargers das machen werden.
Kann natürlich auch sein, dass es wieder so ein 64-20 wird für die Raiders. Man weiß es nicht.
Ah, ja, das war so ein Freak-Accident-Spiel. Aber gut. Bucks gegen Commanders.
Bucks.
Das ist mein zweiter Upset, den ich reintippe. Ich sag, die Commanders machen das mit Jaden Daniels. Gut, damit sind wir am Ende unserer Tipps angekommen und auch am Ende der Folge. Wir hoffen, wir konnten euch schön auf den ersten NFL-Sonntag einstimmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung und ein Follow da. Das würde uns sehr freuen, damit ihr uns jede Woche weiterhören könnt. Es wird sich jetzt ein bisschen was ändern in dieser Saison. Wir werden unsere Awards nicht mehr nur noch hier in der Folge vergeben, sondern wir werden sie euch zur Abstimmung geben in der Instagram-Story. Link ist in der Folgenbeschreibung, damit ihr da schon mal abonnieren könnt. Dann kriegt ihr auch mit, wenn eine neue Folge draußen ist. Insgesamt wollen wir auf Instagram jetzt ein bisschen mehr machen wieder. Lohnt sich also, da reinzufolgen. Könnt uns da auch immer gerne eure Meinung schreiben, wenn ihr euch was im Take gar nicht passt. zu eurem Team, den wir jetzt hatten, sind wir immer bereit für Diskussionen, aber freundlich. Wie gesagt, ich glaube, abschließend kann man nur sagen, wir wünschen euch viel Spaß beim Football gucken. Woche 1 ist da. Alle Teams spielen jetzt endlich wieder mit der vollen Starting Lineup. Alle haben Hoffnung. Schauen wir mal, wie es wird. Ich habe Bock. Ich glaube, Finn, du hast auch Bock auf Woche 1. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nee. Wie gesagt, Woche 1, Saison fängt wieder an. Deswegen kann man gar nicht zu viel bekommen. Die Augen werden natürlich erstmal auf allen möglichen Plätzen sein, um möglichst viel aufzusaugen. Und
absolut.
Deswegen ist die Vorfreude natürlich enorm.
Das ist richtig. Gut, dann mache ich den Turm heute und sage, das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Ciao, ciao.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.